Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Es ist in diesen Zeiten generell eine gute Idee, mit einem Psychiater zu sprechen, zu eigentlich einem Thema. Er ist aber nicht nur das. Er hat lange eine psychiatrische Klinik in Köln geleitet. Er ist aber auch studierter Theologe und Philosoph. Er ist überdies Kabarettist und er ist Bestsellerautor. Der Mann, der heute bei mir ist mit einem wuchtigen Buch, Der Sinn des Lebens. Kleiner macht er es nicht. Dr. Manfred Lütz ist bei mir. Herr Lütz, jetzt als Theologe frage ich Sie, Pfingsten, wenn der Geist Christi den Menschen übergeben wird, das heißt theologisch anders, da haben junge Leute auf Sylt die Gelegenheit genutzt, Deutschland den Deutschen zu rufen, Ausländer raus, Sie haben das selbstverständlich mitgekriegt, was da passiert ist, kommen die dafür aus Ihrer Sicht in die Hölle?
Das weiß ich nicht genau. Man soll ja dem lieben Gott nicht schon die Beschlussentwürfe fürs jüngste Gericht machen. Da steht nämlich schon im Neuen Testament, wenn man das macht, dann wird dann später der eigene Name eingesetzt. Und deswegen ist das ganz schlecht. Also ich bin nicht sicher, ob die in die Hölle kommen. Aber ich finde, wir müssen erstens klar machen, dass das nicht geht. Ich finde das widerlich alles. Ja, und es ist auch nicht harmlos. Aber ich fürchte, dass der Hype, der danach jetzt so passiert, eher Nachahmer anregt. Und man muss differenziert bleiben in solchen Dingen. Also es gibt auch junge Leute, die wollen einfach provozieren und wollen dann irgendwas raushauen, was möglichst extrem ist. Ich finde ganz gut, dass diejenigen, die da identifiziert worden sind, jetzt auch Konsequenzen spüren müssen. Also ich glaube, da ist eine Grenze überschritten worden. Aber wir sollten es dann mal gut sein lassen.
Die sind ja ziemlich an den Pranger gestellt worden. Es wäre ja jetzt denkbar, dass einer von denen tatsächlich so angegriffen ist, dass er sagt, ich werde einen Psychiater in Anspruch nehmen, wenn ich jetzt zu Ihnen käme, weil ich bin ja bürgerlich ähnlich abgesichert wie diese reichen jungen Leute. Ich käme jetzt zu Ihnen und würde sagen, ich arbeite bei Phoenix, ich bin eigentlich ein verlässlicher, verantwortungsbewusster Bürger. Nur, wenn ich einen im Schuh habe und ich bin in der entsprechenden Gesellschaft, dann fange ich plötzlich an, ekelhafte Sachen mit den anderen zusammen zu brüllen. Was für ein Medikament könnten Sie mir als Psychiater dagegen geben, Herr Dr. Lütz?
Also ich würde erst mal sagen, das war keine Gruppe von rückfälligen Alkoholikern, sondern das waren Leute, die Dinge gesungen haben, die einfach absolut nicht gehen. Und ich glaube, die waren auch noch einigermaßen bei Bewusstsein. Das heißt, man soll das nicht verharmlosen. Also ich glaube, das sind nicht einfach so mal besoffene Sprüche und so. Das ist schon schlimm. Und dagegen gibt es auch keine Medikamente und das ist auch keine Krankheit. Und wenn so jemand zu mir käme, weil er anschließend traurig ist, dass er das gemacht hat, dann würde ich sagen, also dann gehen Sie mal zu einem Seelsorger vielleicht, aber nicht zum Psychiater. Das ist keine Störung. Dass Sie jetzt traurig sind, finde ich gut.
Ach, es ist keine Störung.
Nee, also nicht jeder, der traurig ist, ist gestört. Das ist ja ein großes Problem heutzutage. Die Leute denken, wenn sie ein bisschen Feuchtigkeit unter den Augen haben, dann müssen sie gleich zum Psychiater. Das ist nicht der Fall, ja. Also jemand, der weint, ist eigentlich normalerweise gesund, weil er irgendwas erlebt hat, was ihn persönlich berührt oder erschüttert. Also Erschütterung ist keine Krankheit. Also jemand, der schwer depressiv ist, eine schwere Depression zeichnet sich bisweilen dadurch aus, dass jemand nicht mehr weinen kann.
Mhm. Aber bleiben wir mal dabei, uns die Gemütsverfassung von Menschen vorzustellen, weil der Sinn des Lebens als Titel Ihres Buches steht ja über allem. Das heißt, da unten drunter ist ja auch, wie bin ich verfasst, warum tue ich was, warum tun andere Leute was. Wir beide sitzen jetzt hier zusammen, Sie haben dieses fantastische Buch geschrieben mit ganz vielen Abbildungen und so weiter über Kunst, antike Kunst, Kunst des alten Rom. Ich höre in meiner Freizeit Geschichtspodcasts. Also das heißt, wir sind so Leute, natürlich sitzen wir nicht im Flugzeug nach Mallorca und fahren zum Ballermann und singen dann, das sind keine 20 Zentimeter, kleiner Peter, das machen wir beide nicht. Wir sind an all diesen Sachen nicht tatsächlich beteiligt. Aber warum machen Leute das, die uns ansonsten im Alltag begegnen, die in einer Sparkasse arbeiten, bei der Versicherung, ganz seriös Leute, warum macht man das? Was ist das im Gemüt, dass man das machen möchte? Fragt sich auch als Rheinländer übrigens.
Ja, also ich habe dieses Buch, Der Sinn des Lebens, nicht für gebildete Bürger geschrieben, sondern eigentlich für alle Leute. Es sind ja vor allem schöne Bilder drin, ja, also das brauchen wir gar nicht dann zu lesen. Und es gibt ja heute die Instagram-Generation, die über Bilder kommuniziert. Und der Sinn des Lebens, mittelalterliche Menschen haben den Sinn des Lebens nur gesehen, die konnten ja gar nicht lesen und schreiben. Und deswegen war meine Idee, dass angesichts der Tatsache, dass die Kirchen sich zurzeit selbst zerlegen und viele Menschen Orientierung suchen, man vielleicht über Kunst, dass man da den Sinn des Lebens wirklich sehen kann. Und ich glaube, dass man anhand der Kunst der Stadt Rom von der Gründung der Stadt bis heute, also das habe ich da alles in dem Buch beschrieben, dass man anhand dieser Kunstwerke den Sinn tatsächlich sehen kann. Und zu Ihrer Frage zurück, mit diesen Leuten, die ja eigentlich keine Orientierung im Leben haben. Ja, also wenn sie mit dem Fahrrad fahren und sie wissen nicht, wo sie hinfahren, dann wackelt das Fahrrad und sie wissen nicht, wo es hingeht und dann fallen sie um. Und dann machen sie vielleicht auch Unsinn. Ich glaube, dass wir nicht so sehr darüber schimpfen sollten, dass es Leute gibt, die einfach keinen Sinn in ihrem Leben sehen oder nur Quatsch machen und nicht nur Quatsch, sondern auch schlimme Dinge tun. Dass wir Menschen Sinnangebote machen müssen und da auch manchmal etwas grundsätzlicher werden. Und jeder Mensch, auch diese Mallorca-Leute, von denen Sie sprechen, sucht ja nach dem Sinn seines Lebens. Und es geht mir in dem Buch ja nicht darum, dass ich sozusagen den Lütz-Sinn den Leuten jetzt suggerieren will, sondern jeder sieht seinen Sinn in diesen großen Kunstwerken. Aber sich überhaupt mal mit dem Gedanken zu beschäftigen, was soll das Ganze für mich persönlich, dazu anzuregen, das ist Sinn dieses Buches.
Ja, aber ist das möglich? Das ist die Frage, die ich mir in dem Zusammenhang stelle. Es geht mir jetzt gar nicht so sehr um die Leute, die da irgendwas rumgebrüllt haben. Die Empörung war vielgestaltig. Da hat jetzt jeder sich tatsächlich darüber empört. Aber das ist so eine interessante Sache, die Sie sagen, weil Herr Lütz, Sie haben es ja mehrfach schon gesagt, das ist ein Buch für alle. Sie haben es gerade auch nochmal angesprochen. Und dann sehe ich diese tollen Bauwerke, dann sehe ich Brutus, dazu würde ich Sie gleich auch noch fragen. Aber man kann ja beispielsweise da, wo Sie wohnen in Köln, man kann in Köln fantastisch, wie wir wissen, feiern, Karneval feiern sowieso. Man kann aber auch ins Wallraf-Richartz-Museum gehen und dann sieht man ein Bild von Stefan Lochner, die Madonna im Rosenhaag, und ist entzückt. Jetzt denke ich mir aber, soll ich mich wirklich in so eine Erlebnisgastronomie mal reinstellen und sagen, das, was ihr hier macht, jetzt fangt ihr gleich wieder an, irgendwelche unanständigen Lieder zu singen, hört damit auf, kommt mit, wir gehen in das Museum und entzücken uns an einem solchen Bild, oder wir fahren nach Rom und gucken uns das an, was uns Manfred Lütz in den Sinn des Lebens reingeschrieben hat. Das macht doch keiner.
Ja, aber das ist wieder so ein Vorurteil, was rechtsrheinische Menschen, Sie sind ja aus Westfalen, irgendwie von uns Rheinländern haben, dass wir den ganzen Tag gebildet in der Gegend rumlaufen, weil wir natürlich diese römische Bildung haben, die bei uns aus dem Boden wächst, was in Westfalen ja nicht der Fall ist, in Berlin sowieso nicht. Ich glaube nicht, dass man den Sinn des Lebens dadurch findet, dass man sich von morgens bis abends in Museen aufhält. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass man sich die ganze Zeit mit Kunst beschäftigen kann. Sondern den Sinn des Lebens erlebt man in der Begegnung mit wirklich liebenswerten Menschen. Und zum Beispiel, oder auch in Kunst oder auch in Musik zum Beispiel, da kann man den Sinn des Lebens hören. Also jeder Mensch, und das glaube ich wirklich, jeder Mensch ist da berührbar, nicht nur der Gebildete irgendwie. Und das ist ein bisschen mein Ehrgeiz mit dem Buch, dass man tatsächlich da eine breitere Öffentlichkeit für interessiert. Und das mit dem Feiern, ja. Natürlich feiern wir Rheinländer auch. Ich meine, Sie vielleicht nicht, aber ich als Rheinländer feiere natürlich wahnsinnig gerne, ja. Und da kann es auch sein, dass ich irgendwann in meinem Leben mal irgendwas gegrölt habe. Ich hoffe nicht so ein Quatsch, also ganz sicher nicht so ein Quatsch, wie wir das da jetzt gehört haben. Aber wir sollten jetzt nicht so tun, als könne man nicht mal über die Stränge schlagen. Das tut jeder von uns, wenn er ehrlich ist. Nur finde ich, wenn es fremdenfeindlich wird, wenn es tatsächlich rechtsradikal wird, dann ist eine Grenze überschritten. Und da muss man dann auch das klar markieren. Das haben wir auch, das hat die Öffentlichkeit auch gemacht. Aber ich finde, dann muss es auch irgendwann mal gut sein.
Jetzt gab es so ein Zitat von einem Mann, der gleich in zwei katholischen Studentenverbindungen war und der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, der aus Ihrer Sicht von der richtigen Reihenseite kommt, nämlich Armin Laschet. Der hat gesagt, das, was wir da gesehen haben, war in jeder Hinsicht daneben und abscheulich, weil das ist die Elite des Landes, die da gegrölt hat. Und da, das will ich jetzt nur deswegen noch mal ansprechen, Herr Lütz, weil wir doch unehrlich sind, wenn wir nicht zugeben, dass Leute wie Sie, insbesondere Bestseller-Autor, Millionen haben das gelesen, wir behandeln die Falschen, denken Sie an den Bestseller, das haben Millionen Leute gelesen. Das heißt, Sie sagen Leute oder Sie geben Leuten mindestens Inspiration. Wir Medienleute haben auch eine Menge Einfluss, weil wir Leute beeinflussen. Das heißt, wir sind doch die Elite und diejenigen, die Party machen und so weiter, die machen das halt alles für sich, aber von uns unbeachtet.
Also ich finde diesen Elitebegriff ein bisschen problematisch. Also jemand, der viel Geld hat, das sind ja offensichtlich Kinder betuchter Eltern gewesen zum Teil. Jemand, der viel Geld hat, ist auch nicht gleich Elite. Ja, der hat erstmal viel Geld. Ja, also Donald Trump hat auch viel Geld. Also den würde ich jetzt nicht für elitär halten. Der Elitebegriff, der ist ja früher ziemlich verpönt gewesen. Dann hat man ihn schon mal wieder rausgeholt, weil man sagte, natürlich muss es in Ländern vielleicht auch Menschen geben, die sich besonders verpflichtet fühlen. fühlen für die Gesellschaft. Das wäre für mich Elite, ja? Die sich besonders verpflichtet fühlen. Selbst bei den Grünen gibt es den Elite-Begriff dann wieder. Aber diese
Brüllenden. Warum sollten die sich Brutus angucken, der in ihrem Buch zu sehen ist? Warum sollten diese Leute aus ihrer Wahrnehmung diese Statue angucken?
Ja, vielen Dank. Also es gibt dieser Brutuskopf in den kapitolinischen Museen, der zeigt eigentlich, warum das Römische Reich so groß geworden ist. Man kann in diesem Gesicht tatsächlich sehen, was römisches Pflichtbewusstsein ist. Da sieht man einen pflichtbewussten Mann, der gestählt ist von einem offensichtlich auch anstrengenden Leben, der gleichzeitig offensichtlich entschlossen ist, den Staat zu verteidigen gegen alle Feinde. Die Römer haben es ja geschafft, 10 Jahre lang Hannibal durch ganz Italien ziehen zu lassen, den größten Feind, und trotzdem nicht klein beizugeben. Und dann haben sie ihn schließlich in Afrika besiegt. Das kann man in diesem Gesicht sehen. Also ich habe in Rom lange gelebt, ich habe Reiseleitungen in Italien gemacht, und vielen Menschen Rom gezeigt. Habe da übrigens mehr Psychotherapie gelernt als später in meiner Ausbildung. Also wenn Sie eine hungrige deutsche Reisegruppe haben und mittags um 14 Uhr noch kein Essen und sitzen im Zug und weit und breit kein Restaurant, müssen Sie einfach gruppentherapeutische Fähigkeiten entwickeln. Also das war sehr spannend, aber mir ging es immer darum, denen jetzt nicht Zahlen und Namen und so muss man auch liefern, sondern denen zu vermitteln, was sagt dieses Kunstwerk, wie berührt es mich. Und nur wenn man durch ein solches Kunstwerk berührt wird, wenn man bereit ist, sein Leben zu ändern angesichts des Kunstwerks.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, wir gehen nicht die ganze Zeit in Museen. Jetzt sagen Sie, man muss anhand eines Kunstwerks sein Leben verändern. Machen wir das doch mal am Beispiel.
Ab und zu mal. Also man kann das Leben ja nicht jeden Tag ändern. Ja, dann kommen wir ja nicht mal zum Zähneputzen. Sondern es gibt ab und zu mal Situationen, wo man tatsächlich den Eindruck hat, man ist jetzt tief berührt und überlegt sich, in welche Richtung geht. Es gibt von Rilke ein berühmtes Gedicht über einen Torso. Das endet damit, du musst dein Leben ändern. Wenn man tatsächlich von Kunst berührt ist, wenn man versteht, was der Künstler da ausdrücken will, dann kann es sein, dass man überlegt, ich gehe mit meinem Leben in eine andere Richtung.
Dann machen wir, okay, Herr Lütz, wenn Sie das so sagen, dann machen wir jetzt die Probe aufs Exempel. Ja. Wir sind ja nicht ohne Grund im Fernsehen. Dann geben wir jetzt den Phoenix-Zuschauerinnen und Zuschauern die Gelegenheit, ihr Leben jetzt gleich zu ändern. Ja. Bei einem Kunstwerk, das Sie für sehr bedeutsam halten. Sie schreiben dem zu, das ist das stärkste Glaubensbekenntnis der Kunstgeschichte, die Pieta von Michelangelo, geschaffen 1500 aus Carrara-Marmor. Wir können die hier sehen, da sehen wir sie. Also wir sehen den vom Kreuz genommenen Jesus, der in den Armen der Maria liegt.
Ja.
Und warum jetzt bitte schön?
Also ich glaube, wenn man das sieht, wenn sich ein Atheist 5 Stunden lang dieses Kunstwerk verständig anschaut, kann er anschließend Christ sein, ohne einen Text gelesen zu haben. Man sieht unten in diesen ganzen Gewandfalten noch das ganze Leid. Je näher man an das Gesicht, die Gewandfalten der Madonna unten, je näher man ans Gesicht der Madonna kommt, desto ruhiger werden die Falten. Und wenn man dann das Gesicht der Madonna sieht, sieht man, dass sie ganz leicht lächelt. Eine Mutter lächelt ganz leicht angesichts des Leichnams ihres Sohnes, den sie auf ihrem Schoß trägt. Dieses Lächeln kann man nur verstehen, wenn diese Frau tatsächlich an die Auferstehung glaubt, ans ewige Leben glaubt. Und wenn jemand, sagen wir mal, einen geliebten Angehörigen plötzlich verloren hat, völlig erschüttert ist, und wenn er sich fragt, gibt es sowas wie ewiges Leben? Und wenn er dann das Gesicht dieser Madonna sieht, dann gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Entweder er sagt, diese Frau ist verrückt, ja, angesichts des Leichnams ihres Sohnes leicht zu lächeln, ja, die muss zum Psychiater, das ist völlig verrückt. Oder er traut diesem Lächeln Wahrheit zu. Und wenn er diesem Lächeln der Madonna Wahrheit zutraut, dann glaubt er an sowas wie das ewige Leben. Das braucht er gar nicht zu sagen, das glaubt er. Elke Heidenreich hat dem Buch ein ganz tolles Vorwort geschrieben und die hat in ihrem wirklich sehr lesenswerten Buch, ihr glücklichen Augen, beschrieben, dass sie als 16-Jährige plötzlich vor der Pietà stand bei einer Fahrt nach Rom. Und so erschüttert war, dass sie in Tränen ausbrach und sagt, das sei das beeindruckendste Kunstwerk gewesen, was sie in ihrem Leben je gesehen hat. Die Frau ist jetzt über 80 und wenn man das sagt, das bedeutet wirklich etwas. Das heißt, ich glaube, dass die Pietà von Michelangelo das ganze Christentum schildert. Man sieht in diesem wunderschönen Körper Jesu, sieht man Menschwerdung Gottes, Fleischwerdung Gottes, kann man sehen. Fleischwerdung Gottes, Weihnachten, Auferstehung, Ostern, der Rest des Christentums ist Nebensache.
Das sagen Sie jetzt so leicht hin. Sie haben in diesem
Jahr... Ich habe 5 Jahre Theologie studiert. Ist schon ein bisschen traurig zu sagen. Also man hätte sich das sparen können, wenn man sich die Pietà genauer angeguckt hätte.
Sie sind in diesem Jahr 70 geworden. Sie haben Ihren 70. Geburtstag gefeiert. Das heißt, solche Fragen von ewigem Leben rücken näher. Ist denn das für Sie tröstlich, wenn Sie an das... Sie müssen als Christ an die Auferstehung glauben?
Eine schwere Pflicht, ja.
oder?
Ich muss.
Naja, weil das hat mir mein ja. Ich bin von der anderen Seite. Ja. Aus Sicht der katholischen Kirche ist die evangelische Kirche nach wie vor keine richtige Kirche. Aber da hat mir mein Pfarrer noch mal gesagt, als ich fragte, ja, wie ist denn das
jetzt hier mit... Westfalen und protestantisch, das ist aber kompliziert.
Das ist hart. Ja. Aber da hat er mir noch mal gesagt, Jörg, wir haben an die Auferstehung zu glauben, weil das ist die Essenz unseres christlichen Glaubens. Und da hat er ja offenbar recht mit. Das heißt, sie tröstet das, wenn sie denken, 70, okay, es kommen nicht noch 70 Jahre
höchstens. Also ich glaube, es ist die entscheidende Frage überhaupt. Ja? Also jeder Mensch hat ja die Frage, geht es nach dem Tod noch weiter? Seit Bestehen der Menschheit glauben Menschen an so etwas wie ein Leben nach dem Tod. Deswegen haben wir überhaupt Grabbeigaben und sowas, sonst wäre das ja alles Quatsch. Das heißt, nicht ans ewige Leben zu glauben, das ist eigentlich begründungsbedürftig. Das ist eigentlich eine Neuheit sozusagen. Und ich glaube, dass das ewige Leben auch nicht, wenn man 70 wird, einfach einem näher kommt, sondern dass sie das auch schon haben. Erstens wissen wir nicht, wer von uns beiden zuerst stirbt. Und zweitens ist es so, dass sie in ihrem bisherigen Leben vielleicht mit 20 Ewigkeit erlebt haben. Ewiges Leben heißt ja nicht, dass das Leben immer weitergeht. Das möchte ich gar nicht. Das wäre schrecklich. Also wir glauben als Christen, dass mit dem Tod das Leben zu Ende ist. Ausgezeitigt, hat der Theologe Rainer mal gesagt. Dann ist die Zeit vorbei. Ja? Aber in diesem Leben passieren Momente der Ewigkeit. Wenn man von einer wunderschönen Melodie berührt ist, das sprengt die Zeit, wenn man Mozart hört oder so etwas.
Oder wenn man so heißt ein Kapitel in ihrem Buch, wenn man geistlichen Geschlechtsverkehr im Petersdom hat.
Ja, das ist allerdings was Heidnisches. Also im Portal des Petersdoms Zeus. kann man Zeus sehen, wie er mit Leder was zeugt. Ja? Also,
Moment, da möchte ich mal kurz auf ansprechen, lieber päpstlicher Berater Lütz.
Ja.
Das sind keine Dinge, die Sie mit dem Heiligen Vater besprechen. Übrigens, Sie wissen schon, Heiliger Vater, dass da vorne Zeus als Schwan Leder da anbaggert.
Das brauche ich mit dem Heiligen Vater gar nicht zu besprechen. Der Heilige Vater Eugen IV. Im 15. Jahrhundert wusste das viel besser als Sie und ich. Also der wusste das, er hat das Portal genehmigt. Das ist ja ganz gut, dass bei uns die Päpste auch im 15. Jahrhundert schon Recht hatten in diesem Sinne. Das heißt, ich brauche den jetzigen Papst dazu gar nicht zu fragen. Aber
der musste sich entschuldigen, haben Sie mitgekriegt? Er musste sich entschuldigen, weil er, wie Sie, Herr Lütz, gerne mal etwas kraftvoller formuliert. Er soll gesagt haben, im Priesterseminar gäbe es ihm zu viele Schwuchteleien. Und dafür musste er sich entschuldigen.
Ja, hat er dann auch. Also er redet manchmal so, wie er es eben in seinem bisherigen Leben wahrscheinlich häufig getan hat. Und jetzt und dann merkt er manchmal in solchen Situationen, oh, ich bin der Papst, da muss ich aufpassen. Ja, das kommt halt. Herr Lütz,
das finde ich eine fantastische. Oh Mensch, ich bin ja der Papst.
Wenn Sie mit 76 plötzlich einen anderen Job kriegen, also das kann Ihnen ja auch noch passieren.
Theoretisch ich kann nicht Papst werden, weil wir falsches doch,
Sie
Bekenntnis.
Sind, Sie sind getauft, Sie haben das richtige Geschlecht und das bisschen katholisch kriegen wir bei Ihnen auch noch hin.
Das bisschen katholisch, lassen Sie uns bitte bei dem Thema bleiben, weil Sie sagen, wir brauchen nicht mehr Kirche, wir brauchen mehr Christen.
Ja.
Ich werde Sie übrigens gleich noch mit einem ganz anderen Konzept konfrontieren, mit dem modernen Konzept von Longevity, also dem wirklich erweiterten, längeren Leben. Aber bevor wir darüber sprechen, warum sagen Sie, wir brauchen mehr Christen, nicht mehr Kirche? Also die Kirche, Sie haben es vorhin schon angedeutet, macht sich selbst kaputt, ist ja, Ihre Meinung.
Die Kirchen in Deutschland zerlegen sich zurzeit selbst. Aber wir brauchen mehr Christentum. Ich glaube, dass vielen Menschen gar nicht klar ist, dass die Basis unserer Gesellschaft tatsächlich das Christentum sehr wesentlich ist. Zum Beispiel der Satz, liebet eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Ist für uns hier immer noch so ganz selbstverständlich, hört man so mit halbem Ohr. Aber der war revolutionär. Keine andere Kultur macht das. Feinde waren zu töten und zu hassen natürlich und die auch noch zu lieben. Das war völlig kontraintuitiv sozusagen.
Habe ich eine Stelle gefunden in Ihrem Buch, das ist mir dann auch nochmal neu aufgegangen. Sie schreiben, ich glaube es geht um Caligula oder um wen geht es, wo Sie sagen, die Römer kannten kein Mitleid. Die kannten das ganze Konzept
nicht. Mitleid ist eine christliche Erfindung. Das habe ich manchmal in Talkshows gesagt. Dann gehen mir immer irgendwelche Atheisten an den Hals und sagen, ich bin aber auch mitleidig. Und dann sage ich, ja stimmt, aber sehen Sie mal, was sie von uns haben. Mitleid hatten die Römer nicht, die Griechen auch nicht, die Heiden hatten kein Mitleid. Wenn jemand behindert war, dann war der von den Göttern geschlagen. Und mit dem beschäftigte man sich besser nicht. Da wurde man nämlich auch von den Göttern geschlagen. Und die Christen sagten genau das Gegenteil. Nämlich im Behinderten, im Menschen in Not, wie Papst Franziskus, den Sie eben erwähnt haben, sagt, den Menschen am Rand der Gesellschaft, da kann man Gott begegnen, Christus begegnen. Das ist das Zentrum. Und das prägt unsere Gesellschaft. Habermas, der große Philosoph, der sich selbst für religiös unmusikalisch erklärt hat, der sagt, wir brauchen rettende Übersetzungen der jüdisch-christlichen Begrifflichkeit von der Gottebenbildlichkeit des Menschen. Sonst kriegen wir den den Menschenwürdebegriff, den zentralen Begriff unserer Gesellschaftsordnung, unseres Grundgesetzes, nicht mehr begründet. Ja? Warum hat jeder Mensch eine unschätzbare Würde und ein Affe und irgendwer anders nicht? Warum ist das so? Weil jeder Mensch von Gott geschaffen worden ist. Und das ist mehr oder weniger, so provozierend das jetzt klingt, eine christliche Erfindung. In den Stammesreligionen war der Mensch vom anderen Stamm, der hieß gar nicht Mensch, den konnte man auch töten wie ein Tier. Und die Christen glauben an einen Gott, der alle Völker gleich geschaffen hat.
Aber warum sagen Sie das jetzt als Psychiater im Ruhestand, als Kabarettist, der Sie sind, als Buchautor, der Sie sind? Warum vertreten Sie diese Botschaft und warum machen diejenigen, die dafür Geld bekommen nach wie vor, die das als Profis machen, Bischöfe, Kardinäle, Deutsche Bischofskonferenz und so weiter, warum machen die das so schlecht, Herr Lütz?
Ja, da müssen Sie die mal fragen. Also wir haben in Deutschland eine sehr gut finanziell ausgestattete Kirche und de facto strahlt sie, glaube ich, kaum mehr etwas aus. Ich will darüber aber gar nicht jammern. Die Zeiten sind viel zu ernst. Ich denke, wir müssen aufhören, die Gesellschaft muss auch aufhören, immer nur auf die Kirche einzudreschen und irgendwas, sondern schauen, was am Christentum ist für diese Gesellschaft wichtig. Die Nächstenliebe ist zum Beispiel wichtig. Gregor Gysi sagt, er sei Atheist, aber er habe Angst vor einer gottlosen Gesellschaft, wenn er die Solidarität abhanden kommen könne. Sozialismus ist schließlich nichts anderes als säkularisiertes Christentum. Das heißt, ich glaube, und das versuche ich auch in diesem Buch, der Sinn des Lebens, also ich habe mir überlegt, ich habe ja auch über Kirche geschrieben, über Gott geschrieben, über auch Psychiatrie geschrieben und so. Ich habe mir überlegt, was ist jetzt an der Zeit? Und ich glaube, wir müssen heute über den Sinn des Lebens wieder sprechen. Und das ist eine Frage für jeden Menschen. Und deswegen ist das Buch auch für jeden Menschen, nicht so ein Bildungsbuch, über wesentliche Dinge redet. Jeder Mensch und jeder Mensch kann da angeregt werden, mal zu überlegen, was ist für mich der Sinn des Lebens? Denn für jeden Menschen ist das eine wichtige Frage. Aber
das tun Leute ja schon. Ich hatte das vorhin angedeutet, es gibt dieses Stichwort Longevity, das bedeutet, ja, man dehnt die Lebenszeit einfach aus. Indem man, das können Sie gleich ja noch genauer sagen, Herr Lütz, warum Sie das für Quatsch halten. Aber tatsächlich beschäftigen sich damit viele Menschen, die sagen, man kann in seinem Leben schon eine ganze Menge so einstellen, das könnte man auch religiös so sagen, dass Gottesgeschenk des Lebens von mir so kultiviert, so pfleglich behandelt wird, wie irgendwie. Das bedeutet beispielsweise, ich schlafe vernünftig, ich treibe Sport, ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich passe einfach auf mich auf und, das ist das Neue daran, ich kann das alles ausmessen. Also ich kann messen, wie lange ich geschlafen habe, ich kann messen, wie viele Schritte ich gegangen bin und so. Das heißt, es ist mehr auch technisch als Einzelmensch möglich, für ein möglichst langes Leben zu sagen, ich gehe zur Vorsorgeuntersuchung. Ja. Das ist aber, wie ich Ihnen gerade angeboten habe, ist das doch durchaus ein Modell, wo ich meinen Respekt, meine Demut vorm Herrn zeigen kann, weil ich das, was er mir geschenkt hat, pflege.
Ja, also es gab mal japanische Studien über Würmer, also Würmer, dass Würmer, die Diät leben, also Würmer, die quasi nichts essen und wenn überhaupt nur Körner, dass die wahnsinnig alt werden und man wollte das aufs Menschenmodell übertragen. Jetzt muss ich mal vorstellen, also wenn ich mir vorstelle, ich müsste das ganze Leben lang Körner essen, ja, und durch den Wald laufen und Fitness machen und so weiter und könnte dann noch nicht mal sterben. Das wäre für mich als rheinischen Katholiken wirklich die plastische Beschreibung der Hölle. Nein, ich habe mal darüber geschrieben, dass der Tod eigentlich etwas Schönes ja auch ist. Wenn wir nicht sterben könnten, wenn wir also nicht unsterblich wären, dann
ist das Ziel.
Das wäre ganz schrecklich. Das würde bedeuten, wenn Sie mir jetzt eine runterhauen, können Sie mich ja in 500 Jahren, können sich dafür wieder entschuldigen. Wenn Sie mir jetzt eine Freude machen, würden Sie in 1000 Jahren mich wieder enttäuschen und so. Es wäre alles, was Sie machen, wäre gleichgültig. Alles wäre gleichgültig. Nur dadurch, dass wir sterben, ist jeder Moment unwiederholbar wichtig. Das heißt, jeder Moment, wo man ergriffen werden kann und wo man Ewigkeit erleben kann, das kann man nur erleben, wenn man sich klar macht, irgendwann sterbe ich. Wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, wann Sie sterben, egal wann das ist, den bestimmten Tag, Sie werden morgen schon anders leben, wenn Sie sich klar machen, das ist jetzt ein Tag weniger auf der Rechnung, mache ich jetzt keinen Unsinn mit. Das gilt aber für jeden Zuschauer und jede Zuschauerin, ja? Nun werden Sie aber sterben und jeder Zuschauer, jede Zuschauerin auch. Und der morgige Tag ist ein unwiederholbarer Tag weniger auf der Rechnung. Und deswegen müssen wir bewusster leben. Also die Vorstellung, ich lebe nur noch vorbeugend und sterbe dann gesund, ja, ist doch schrecklich. Ja, ich lebe gar nicht richtig.
Da gab es auch schon ein Buch von Ihnen gegen den Diätwahn.
Furchtbar.
Tatsächlich haben Sie aber
auch. Dann sterben Sie morgens und am Abend vorher haben Sie Körner gegessen und sind durch die Wälder gerannt. Hätten Sie mal lieber lecker gegessen. Morgen sind sie tot.
Aber Sie beschreiben auch, das steht jetzt in dem neuen Buch, dem Sinn des Lebens, nämlich an so einer, sind ja immer so kleine Randbemerkungen, während Sie schildern, warum ein besonderes Kunstwerk wirklich so außerordentlich ist, sagen Sie solche Sachen wie, dass die modernen Gesellschaften oder unsere Gesellschaft dem Tod mit ritualisierter Exaltiertheit begegnet, sagen Sie da. Wie ist das gemeint? Was meinen Sie damit, Herr Lütz?
Ich glaube, die Leute wissen gar nicht mehr, wie sie mit dem Tod umgehen sollen. Ja, also viele Leute lassen sich anonym bestatten und man redet da nicht so drüber. Oder man hat ritualisiert, sagt man, also die Politiker können sie mal gucken, wenn irgendjemand stirbt, unsere Gedanken sind bei den Angehörigen. Ja, also wenn dauernd die Gedanken bei den Angehörigen sind, dann haben die Politiker ja dauernd irgendwas, denken sie dauernd an irgendwelche Angehörigen. Das sind so hilflose Ritualisierungen, die man da hat. Ich glaube, wenn jemand stirbt, dann ist das etwas, wo man sehr existenziell sein muss, wo man nicht lügen sollte, zum Beispiel in so einer Situation, sondern das sagen sollte, was man auch wirklich glaubt in dieser Lage. Und der Tod ist nicht, für mich als Christ, hat nicht den Schrecken, den es für viele hat. Ja? Der Tod ist für den mittelalterlichen Menschen, die mittelalterlichen Menschen lebten ja erheblich länger als unser eins. Die mittelalterlichen Menschen lebten ihr diesseitiges Leben plus ewiges Leben. Das ist kein Gag, sondern psychologisch war der Tod für den mittelalterlichen Menschen nur ein Durchgang ins Paradies, ins Fegefeuer, in die Hölle oder so. Und für uns ist heute vielfach, für viele Menschen heute, ist das zusammengeschnurrt auf diese Lebenszeit. Und die versucht man jetzt auszudehnen, in dem Sinne, den Sie eben gesagt haben. Das heißt, der Tod ist der Todfeind dieser Gesundheitsreligion, die heute herrscht, die ganz schrecklich ist, wo man nicht mehr lecker essen kann, wo man dauernd irgendwie Fitness machen muss. Es ist doch furchtbar.
Wenn man dem Kranken auch sagt, hättest du mal gesünder gelebt, wärst du jetzt nicht so krank.
Ja.
Das ist eine sehr unbarmherzige Ebene dieser Bewegung, oder? Kann man
ja, das so sagen? Da ist es nicht mehr kabarettistisch, da wird es jetzt tot ernst. Also wenn man tatsächlich sagt, wenn sie das nicht gemacht hätten, dann hätten sie den Krebs nicht bekommen. Er wäre dann an irgendwas anderem gestorben. Also dieses dauernde Drohen mit dem Tod, das finde ich auch ein Problem.
Wenn jetzt jemand sich entscheidet, oder jemand hat uns jetzt zugehört, nehmen wir ein junger Mensch, oft sind junge Menschen ja gerade auf der Sinnsuche und überlegen sich, da ist ein Mann, der bietet den Sinn des Lebens in so einem wunderbar gemachten Buch an. Und die Pietà ist nicht das, was ihn auf Anhieb anspringt.
Ja.
Wie kann der sich noch ein Beispiel nehmen oder kann von Ihnen diese Selbstgewissheit, diese wohlige, amüsierte Selbstgewissheit lernen, Herr Lütz?
Also ich glaube, dass man in diesem Buch, also das Buch heißt Der Sinn des Lebens nicht, weil es mein Sinn des Lebens ist, sondern jeder Künstler hat seinen Sinn gesehen. In den ersten 1000 Jahren gab es gar keine Christen zum Beispiel. Da kann man sehen, was für den Römer der Sinn des Lebens war. Und das regt, glaube ich, jeden Menschen, der das sieht, kann das anregen zu überlegen, was ist für mich der Sinn meines Lebens. Und ich glaube, dass das über Bilder besser geht als über Sprache. Über Sprache polarisieren wir uns heute. Heute ist es häufig so mit Gendersprache, ja, nein und so weiter. Dann wissen viele schon, der ist diese Richtung, der ist diese Richtung, über Sprache. Aber ich glaube, wenn ein Rechtsradikaler und ein Linksradikaler sich die Pietà, wenn wir das mal nehmen, von Michelangelo, 5 Stunden lang verständig anschauen, dann werden die anschließend netter miteinander umgehen, weil sie in der Pietà etwas sehen, was sie ja verbindet, nämlich das Menschliche. Es sind ja beides Menschen. Und das glaubt das Christentum, dass auch der bescheuerte Idiot von der anderen politischen Seite von Gott geschaffen worden ist. Nachts vielleicht, aber immerhin.
Da kommen wir nicht mehr drüber. Ich danke Ihnen sehr. Ich werde immer daran denken, wenn ich jetzt den Papst sehe, dass dem zwischendurch einfällt, oh Gott, ich bin ja Papst. Dankeschön, Dr. Manfred Lütz, dass Sie heute unser Gast waren. Vielen Dank.
Danke Ihnen.